Isabel Daniel, das Interview mit der Politikchefredakteurin.
Eine ereignisreiche Woche mit dem Nationalen Sicherheitsrat, der getagt hat mit Beratungen, wie es jetzt mit dem U-Ausschuss weitergehen soll. Es wurden ja jede Menge vertrauliche Akten geliefert im Fall Egisto Ott, der auch die FPÖ betrifft. Und natürlich der EU-Wahlkampf. Das sind die Fragen, über die ich heute mit der SPÖ-Vize-Clubchefin und SPÖ-Frauenvorsitzenden Eva-Maria Holzleiter reden möchte. Und damit schönen guten Abend.
Vielen Dank für die Einladung.
Frau Holzleitner, Nationaler Sicherheitsrat, ich sage dazu, Sie dürfen nichts darüber erzählen. Da gibt es sogar Haftandrohungen für Politiker, die was erzählen. Wurde aber von der FPÖ beauftragt aufgrund der Aktenlieferung, hat jetzt stattgefunden. Die Akten wurden geliefert in den U-Ausschuss. Aber wie geht es da jetzt weiter?
Genau, vielleicht kann man ganz grundsätzlich sagen, es gibt sogenannte ergänzende Beweisanforderungen, also eine Zahl an Abgeordnete stellt zu einem Thema die Anfrage an Ministerien beispielsweise, dass Akten geliefert werden müssen zu einem bestimmten Thema. Und dann wird geschaut, welche Informationen sich in diesen Akten befinden. Da gibt es unterschiedliche Klassifizierungsstufen von ganz, ganz geheim bis zu vertraulich. Und je nach Einstufung kann man die in den Sitzungen verwenden oder es gibt dann ganz geheime Sitzungen, wo nicht medial darüber berichtet werden darf. Auch, also da gibt es sehr viele unterschiedliche Stufen und insbesondere bei dieser Spionagekause, die eigentlich nicht im Untersuchungsgegenstand liegt, sind Akten geliefert worden, werden Akten geliefert und da muss natürlich ganz genau geschaut werden, in welcher Stufe werden die geliefert, welche Informationen befinden sich da drinnen und da gibt es auch immer wieder Treffen zwischen den Fraktionen mit den entsprechenden Ministerien, dass man sie genau anschaut, dass hier vor allem auch nicht Ermittlungen gefährdet werden oder auch irgendwie andere Partnerdienste vergrämt werden.
Jetzt wurden ja die letzten Aktenlieferungen in der höchsten Sicherheitsstufe geliefert, das heißt, darüber dürfen Sie keine Auskunft geben, Sie dürfen auch nicht quasi im U-Ausschuss selbst darauf eingehen, in einer öffentlichen Sitzung. Da sehen ÖVP und NEOS diese Hochstufung eigentlich als nicht gerechtfertigt an.
Deswegen kann es da auch nochmal einen Termin geben, wo man sich das gemeinschaftlich anschaut. Wie ist das eben zu handhaben? Ist diese Klassifizierungsstufe gerechtfertigt oder auch nicht? Ich glaube, es macht sehr Sinn, dass man da die entsprechenden Ministerien, Innenministerium und Justizministerium mit den Fraktionen an einen Tisch holt und sich diese Fälle einfach nochmal genau anschaut und prüft. Weil ganz klar ist, dass bei solchen wichtigen Akten, die wirklich auch einerseits für Ermittlungen relevant sind, andererseits natürlich auch politische Konsequenzen, wenn es um irgendwelche Schlupflöcher geht und so weiter. Die politischen Konsequenzen muss man auch daraus ziehen können, eventuell gesetzliche Änderungen auch vornehmen. Und da muss schon klar sein, dass man da eben auch Einsicht nehmen haben muss und da auch Schlüsse ziehen, um auch wirklich Schlüsse ziehen zu können. Und wie gesagt, ob das gegeben ist oder nicht, das werden wir uns noch gemeinsam einfach auch anschauen.
Sie sitzen ja in diesem Urschuss, der eigentlich rot-blauer Machtmissbrauch-Urschuss heißt, der von der ÖVP eingesetzt wurde, der sich aber in Wirklichkeit eh nur noch um die FPÖ dreht. Jetzt wusste man von Anfang an, dass es nur wenige Ausschusstage geben kann aufgrund der Nationalratswahl, weil sich das Parlament dann eben auflöst. Was für Schlüsse, falls Sie das schon sagen können, konnten Sie aus diesem Urschuss bislang ziehen?
Wir haben grundsätzlich von Beginn an die Genese dieses Untersuchungsausschusses kritisieren müssen, leider, weil an sich das Verlangen, also quasi die Inhalte, die in diesem Untersuchungsausschuss untersucht werden sollen, nicht verfassungskonform sind, nicht nur unserer Rechtsmeinung nach, sondern auch von Expertinnen und Experten. Er ist aber trotzdem durchgeführt worden und wir haben uns dann auch versucht, wirklich konstruktiv zu beteiligen im Rahmen der Möglichkeiten, dass es eben zu Schwierigkeiten führt, wie eben ist Spionage Teil, ja oder nein und so weiter. Das haben wir leider eben gesehen. Für uns und wir alle Fraktionen sind auch jetzt am Ende aufgefordert, dann einen Bericht dem Parlament vorzulegen. Die werden dann auch dort diskutiert. Für uns sind auf jeden Fall Schlüsse auch in Bezug auf beispielsweise Beugestrafen auch untergekommen. Es ist teilweise sehr leicht, sich entschuldigen zu lassen und dann einfach eine Beugestrafe in der Höhe von ein paar 100 € zu kassieren. Dass dann Personen mit ein bisschen einem finanziellen Polster, sage ich jetzt einmal, sich durchaus einfach diese Beugestrafe quasi kassieren und sagen, ja, dann erspare ich mir das. Das finden wir nicht richtig. Es ist eine Pflicht, einem Untersuchungsausschuss auch als Auskunftsperson zur Verfügung zu stehen, wenn man geladen wird. Und diese Umgehungen sozusagen sind wirklich nicht in Ordnung. Das ist auf jeden Fall ein Punkt. Man muss generell schauen, dass man einfach Untersuchungsausschüsse, das haben wir in dem gesehen, auch wieder in gute, konstruktive Bahnen lenkt. Wie gesagt, das haben wir einfach auch sehr klar versucht. Und ein zweiter Strang neben eben diesen organisatorischen Dingen, Verfahrensordnungsgeschichten und so weiter, sind schon auch durchaus blaue Vorkommnisse, die wir gesehen haben. Nicht nur unter der Zeit von Herbert Kickl als Innenminister, wo wir ja schon bekannte Dinge auch durchaus kritisiert haben. Diese Einführung der ominösen Pferdestaffel, wo ja dann irgendwie die Pferde auch wieder zurückgeschickt worden sind und irgendwie außer Spesen nicht viel gewesen ist. Aber auch, dass es da zum Beispiel eine Agentur gegeben hat, die dem Innenministerium kostenlos ein Logo zur Verfügung gestellt hat, wo wir dann auch mutmaßlich blaue Verflechtungen zu dieser Agentur aus vergangenen Zeiten gesehen haben, wo es auch durchaus persönliche Verstrickungen von Spitzenpolitikern mit dieser Agentur gegeben hat, eventuell noch gibt. Das ist ein sehr undurchsichtliches Konstrukt und da wollen wir auf jeden Fall auch noch genauer drauf schauen, weil wir wissen auch, dass insbesondere Politikerinnen und Politiker auf bundespolitischer Ebene, Ministerinnen und Minister, auch Klubobleute Berufsverbot haben. Und wenn hier irgendwelche Umgehungskonstruktionen gewählt worden sind, dann ist das auf jeden Fall nicht in Ordnung.
Mhm. Jetzt hat ja der Herbert Kickl einmal vor dem Urschuss ausgesagt, er hätte eigentlich eine Ladung für eine zweite Aussage gehabt. Er ist nicht, also er hat sich entschuldigen lassen, weil er in Österreich eine Klettertour hat. War das für Sie schlüssig?
Wir haben auf unserem Wagerl da im Untersuchungsausschuss auch irgendwie schön geschrieben gehabt, dass Herbert Kickl wohl in seinem Jausensackerl bei der Bergtour nicht nur Wurstsemmerl und Mineralwasser drinnen gehabt hat, sondern eben auch sich die Entschuldigung für den Untersuchungsausschuss sozusagen damit auch beschert hat. Er ist einmal als Auskunftsperson zur Verfügung gestanden und gerade Richtung Ende dieser Befragung sind viele Fragen offen geblieben, nämlich zu mutmaßlichen Treuhandverträgen, die er mit einer zweiten Person abgeschlossen hat, die eben genau Verflechtungen zu dieser Werbeagentur, die ich vorher angesprochen habe, auch hat. Und da wollte er wirklich nicht antworten, ist durchaus auch nervös geworden. Und deswegen hätten wir da natürlich gerne weitergefragt und haben es sehr bedauert, dass er abgesagt hat aufgrund seines Kletterurlaubes. Wir sind eigentlich, sage ich jetzt einmal, im ersten Halbjahr ja mit parlamentarischen Tätigkeiten sehr eingedeckt. Da eine Woche Urlaub zu nehmen, und Urlaub steht absolut allen Personen zu, das möchte ich überhaupt nicht irgendwie in Frage stellen. Aber ist schon sehr spannend.
Jetzt behauptet ja Herbert Kickl, dass das alles in Wirklichkeit eine Kampagne des Systems und mit System meint er alle anderen Parteien, alle anderen Medien, bis auf die Rechtsaußenmedien, die der FPÖ nahestehen, eine Kampagne gegen ihn und gegen die FPÖ fahren würden. Fahren Sie eine Kampagne gegen die FPÖ?
Nein, keinesfalls. Am liebsten beschäftigen wir uns natürlich mit unseren Inhalten, die wir gerne nach außen tragen. Wir wissen ja, in Österreich gibt es viele Problemlagen, die wir noch nicht gelöst sehen durch diese Bundesregierung. Wenn Herbert Kickl nichts zu verstecken hat, dann glaube ich, kann er Verträge oder etwaige Beteiligungen einfach offenlegen, dann wäre die Geschichte gegessen. Das möchte er aber auch offenbar nicht. Wie gesagt, ich glaube, dann könnte man das ganz einfach auch aus dem Raum räumen. Das tut er nicht, deswegen bleiben diese Fragen offen, wo er welche Verbindungen und Verstrickungen hat. Aber wie gesagt, hauptsächlich beschäftigen wir uns damit, dass wir dieses Land verbessern wollen. Und da haben wir ehrlicherweise ganz, ganz viel im Gepäck. Die eine Arbeit, die wir natürlich haben, ist Aufklärung in Untersuchungsausschüssen. zu machen. Das ist eine ureigene Aufgabe des Parlaments. Daraus werden wir auch Schlüsse ziehen, eben im Bereich der Verfahrensordnung von Untersuchungsausschüssen, aber auch, dass eventuell irgendwelche Steuerschlupflöcher und so weiter geschlossen werden müssen. Und wie gesagt, auf der anderen Seite beschäftigen wir uns auch damit, wie wir dieses Land verbessern wollen. Und da hat unser Parteivorsitzender Andreas Babler mit Herz und Hirn vieles vorgeschlagen auch.
Mhm. Womit Sie sich auch beschäftigen werden müssen, ist natürlich die EU-Wahl, die bereits am 9. Juni stattfindet. Und da zeigt sich ein Bild in den Umfragen, das weder für die SPÖ noch für die ÖVP sehr rosig ausschaut, weil je nach Umfrage dümpeln beide Parteien bei je 21 bis maximal 23% herum, während die FPÖ auch da auf Platz 1 liegt.
Die Europawahl ist eine extrem, extrem wichtige Wahl, weil es darum geht, wie wir gemeinschaftlich auf diesem Kontinent weiterarbeiten wollen. Und da ist für uns als Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten sehr zentral, dass Menschen innerhalb der Europäischen Union nicht gegeneinander ausgespielt werden dürfen. Ich denke da sehr stark zum Beispiel an Arbeitnehmerinnen-Schutz, an Arbeitnehmerinnenrechte. Wir haben alle noch diese Bilder im Kopf von irgendwie Erntehelferinnen und Erntehelfern, denen dann die Reisepässe weggenommen worden sind, die in irgendwelchen Schimmelunterkünften gehaust haben. Und das ist absolut nicht in Ordnung. Und da muss einfach auch eine Sozialunion stärker zusammenrücken. Und man kann da nicht einfach irgendwelche Menschen gegeneinander ausspielen. Das betrifft ehrlicherweise viele Bereiche. Denkt da zum Beispiel auch an den Bereich der Frauenrechte. Wir wissen, dass Frauen nach wie vor schlechter bezahlt werden als Männer, wo durch die Lohntransparenzrichtlinie, die ja auch vorsieht, dass Gehälter transparenter offengelegt werden müssen, wirklich ein Stück weit auch die Europäische Union vorangebracht hat, beziehungsweise die ist jetzt dann in Umsetzung in den Mitgliedstaaten, wo es einfach auch darum geht, dass man gesagt hat, als Europäische Union will man diese Ungleichbezahlung nicht. Deswegen braucht es stärkere Lohntransparenz, damit die Gehaltsschere zwischen Männern und Frauen geschlossen werden kann. Und ich glaube, das sind Dinge, die sehr gut sind, dass das auch europaweit gibt. Wir müssen aber in vielen anderen Bereichen stärker zusammenarbeiten. Da denke ich ehrlicherweise auch an das Thema Migration, weil wir wissen, dass manche Länder sie sehr stark aus der Verantwortung nehmen, wie beispielsweise Ungarn, die einfach nur Menschen durchschicken und sich gar nicht darum kümmern, wie jetzt das mit der Registrierung funktioniert oder wie, dass man auch wirklich Asylanträge zum Beispiel abwickelt. Und als Österreich sind wir schon sehr solidarisch und nehmen auch viele Menschen ab. Wir wissen, auch da gehen dann einige weiter in den Süden und so weiter, aber wir registrieren alle, die zu uns kommen. Und hier auch solidarischer innerhalb der Europäischen Union in der Migrationsfrage zu sein, halte ich für essentiell. Aber deshalb ist es wichtig, bei der Europawahl auch hier solidarische, progressive Stimmen nach vorne zu bringen. Und das sind wir. Wir wollen hier auch einen Verteilungsmechanismus und so weiter. Mhm. Und nicht jene, die spalten, hetzen und sich vor allem irgendwie einkasteln wollen. Und das sind Parteien wie Fidesz in Ungarn, die Partei von Viktor Orban. Und mit der kuschelt die FPÖ ja auch sehr stark. Und wenn die FPÖ wirklich auch den Exit haben will, und das, sie plakatieren ja auch irgendwelche Grauslichkeiten und so weiter, dann müssen sie es ganz klar sagen. Dafür sind wir nicht zu haben. Wir wollen, dass die Menschen im Vordergrund stehen und hier einfach in den verschiedenen Bereichen einfach mehr vorangeht.
Ein Thema, das in den EU-Wahlkampf geplatzt ist, ist jetzt die Affäre Lena Schilling. Sie wissen, der Standard hat Berichte gebracht über den Wahrheitsgehalt von Geschichten, die Lena Schilling über Dritte erzählt hat. Da gibt es sogar eine quasi gerichtlich beeidete Erklärung, also Unterlassungserklärung. Wie sehen Sie diesen Fall Lena Schilling? Und da frage ich Sie jetzt auch als SPÖ-Frauenvorsitzende, weil die Grünen argumentieren ja irgendwie, die Kritik an Lena Schilling sei sexistisch.
ganz grundsätzlich kann man sagen, dass Politikerinnen schon sehr stark mit Hassnachrichten, mit auch Diffamierungen und viel mehr konfrontiert sind. Und das betrifft Politikerinnen aus allen Lagern. Mhm. Man kennt es selber bei Social-Media-Postings, insbesondere zum Beispiel auch zu reproduktiven Rechten. Also wenn man was zum Thema Schwangerschaftsabbruch postet oder letztens habe ich auf X, früher Twitter, einfach auch nur geteilt, dass in Kanada jetzt Verhütungsmittel kostenlos werden und ich das ehrlicherweise sehr wichtig finde und sehr gut finde und mir auch das für Österreich 2024 wünschen würde. Und darunter ist eine Welle an Hassnachrichten gekommen, teilweise so stark, dass man auch Kommentare manchmal deaktivieren muss und so weiter. Also wie mit Politikerinnen, die einfach im öffentlichen Leben sichtbar sind, umgegangen wird, das ist wirklich sehr problematisch und auch für viele persönlich sehr belastend. Mhm. Das verstehe ich auch total. Die Vorwürfe, die im Raum stehen, seien sie Gerüchte, seien sie eben eidesstaatliche Erklärungen, die müssen die Grünen auch wirklich ausräumen. Das ist ganz klar. Das ist, glaube ich, ihre Verantwortung, die sie auch gegenüber ihrer Spitzenkandidatin tragen. Also ich sehe hier schon die Partei als solches in Verantwortung, hier auch eine Frau zu schützen und eine Frau zu unterstützen. Also sie sind als Partei hier gefordert, einfach die Vorwürfe auch auszuräumen und reinen Tisch zu machen.
Haben Sie das gemacht? Sie wissen, die Grünen haben eine gemeinsame PK gegeben. Jetzt gab es ein paar Interviews.
Bei dieser Pressekonferenz ist mir vor allem ehrlicherweise der Vizekanzler in Erinnerung geblieben, der sich gegenüber den Medien mehr als unpassend verhalten hat. Also ich glaube, es ist eines Vizekanzlers nicht würdig, derartige Fäkalsprache in einer Pressekonferenz zu verwenden. Das hat mich schon einigermaßen schockiert, weil er ist einer der höchsten Repräsentanten unseres Landes. Und da hat man auch Verantwortung für das, was man repräsentiert, wie man repräsentiert. Und ich glaube, diese Sprache war wirklich nicht passend.
Gut, dann danke ich für dieses Interview, Eva-Maria Holzleitner. Und wir schalten jetzt in eine kurze Werbepause und danach geht es mit dem nächsten Interview weiter. Bleiben Sie dran.